Ich habe auch keinen Organspendeausweis, obwohl ich mich wirklich so ein bisschen vor mir selber dafür schäme.
Meine Ex-Frau hatte das damals angeregt gehabt, aber ist nie dazu gekommen.
Für diese Folge haben wir Leute gefragt, ob sie einen Organspendeausweis haben. Aber bei unserer ganz kleinen Zufallsauswahl war niemand dabei. Und die Statistik sagt ja auch, nur 20% der Deutschen haben überhaupt so einen Ausweis.
Das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass man halt nicht so gerne über das eigene Ableben nachdenkt. Und das muss man ja, wenn man sich einen Organspendeausweis zulegt.
80% der BundesbürgerInnen wären aber bereit, ihre Organe zu spenden, wenn sie darüber nachdenken. So wie Anke in diesem Fall.
Weil ich die Organe ja nicht mehr brauche, wenn ich tot bin.
Dann habe ich noch mit Susan gesprochen. Die arbeitet im Krankenhaus und hat deshalb mit dem Thema oft zu tun.
Und alle wissen, ich habe allen gesagt, wenn ich mal tot bin, ich weiß, das bringt natürlich überhaupt nichts. Ihr könnt mit mir alles machen, mein ganzer Körper kann ausgeschlachtet werden. Selbst wenn man sich überlegt, Augen und sonst was. Da bin ich total dafür, da bin ich einfach aus der Medizin, dass ich sage, ja, warum nicht? Weil meine Seele ist dann ja weg. Es ist ja nicht meine Seele, die beschnitten wird.
Im Zweifel könnten Susans Angehörige nach ihrem Tod natürlich sagen, dass ihre Organe gespendet werden dürfen. Aber manchmal reicht das nicht, weil für eine Organspende alles sehr, sehr schnell gehen muss. Und deshalb ist es gut, wenn die Sanitäter zum Beispiel an der Unfallstelle sofort den Ausweis finden, weil die Person den dabei hat. Auch wenn in manchen Ländern mehr gespendet wird als in Deutschland, weltweit gibt es viel weniger Spender als Leute, die auf eine Spende warten. Deshalb wird nach Alternativen zu menschlichen Spendern gesucht, sagt Eckhard Wolf. Er ist Veterinär an der Ludwig-Maximilians-Uni in München.
Und daher forschen wir daran, Schweine genetisch so zu verändern, dass sie als Organspender für den Menschen dienen können.
Wie das geht, das erklärt Eckhard Wolf gleich hier im Gespräch. Die Debatte.
Die Debatte.
Der Podcast. Der Podcast.
Pränataldiagnostik? Muss das sein?
CO2?
Buddeln wir ein.
Wissenschaftliche Perspektiven in gesellschaftlichen Kontroversen. Die Debatte.
Die Debatte.
Der Podcast.
Der Podcast.
Willkommen zur 6. Folge. Ich bin Grit und Doro Mehnhardt von Wissenschaft im Dialog, WID, ist natürlich auch wieder da. Hallo Doro.
Hallo.
Ihr habt das Thema Organspende ja in einer Debatte bei WID aufgegriffen. Also das heißt, ihr habt Interviews gesammelt, ihr habt Forschungsmeinungen zusammengetragen und auch so eine große Live-Diskussion dazu veranstaltet, ne?
Genau, das war schon vor 5 Jahren, lässt sich alles noch nachlesen auf der Debatte-Seite. Und jetzt wollen wir aber schauen, was hat sich seitdem verändert? Sowohl in der Politik wie auch vor allem in der Forschung.
Und worum ging es da vor 5 Jahren so da in eurer Debatte?
Na, es ging natürlich auch schon um die Frage der SpenderInnen. Es waren auch da schon zu wenige. Wir haben auch damals schon geschaut, was lässt sich dagegen tun.
War das die Zeit, als die Widerspruchslösung diskutiert wurde?
Genau, das war die Zeit und die Widerspruchslösung schien ja auch für viele eine gute Lösung zu sein, also dass Bürgerinnen nicht aktiv werden müssen, wenn sie spenden wollen, sondern eben genau dann, wenn sie es nicht tun wollen.
Dass sie dann aktiv widersprechen müssen, ne?
Genau, dass man aktiv widersprechen muss.
Auch interessant bei unserer Umfrage, da haben wir ja gerade schon Auszüge gehört, manche Leute haben gesagt, dass sie sich genau diese Lösung besonders wünschen würden. Gerade Susan hat das gesagt.
Wahrscheinlich hätte man jemanden in der Familie oder einen engen Freund, der das bräuchte, würde man sofort sagen, na klar. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass diese Regelung kommt, dass man eben aktiv Nein sagen muss. Das, glaube ich, passt mir besser als das aktiv Ja sagen.
Das wurde dann im Bundestag ja abgelehnt, aber jetzt gibt es im Bundesrat eine neue Initiative für die Widerspruchslösung. Und die Initiative, die kommt aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen, glaube ich, ne?
Ja, und Berlin hat sich mittlerweile auch angeschlossen.
Ah, okay.
Die Länder wollen, dass grundsätzlich jede und jeder Organspenderin ist, außer man widerspricht ganz ausdrücklich.
Und dann gab es da ja aber auch noch so eine andere Idee, wie man zu mehr SpenderInnen kommen kann oder wie es zumindest leichter ginge mit dem Spenden. Das ist dieses Online-Register und das sollte es aber auch eigentlich schon längst geben, oder?
Ja, da sollten alle Namen verzeichnet sein von denjenigen, die bereit sind zu spenden. Auch damit Krankenhäuser im Fall der Fälle schnell reagieren können.
Weil es da echt auf Zeit ankommt, oder?
Genau. Ja, aber auch da sind die Verhandlungen festgefahren und man hat nicht den Eindruck, dass dieses Online-Register tatsächlich bald online sein wird.
Kannst du noch mal kurz sagen, wie viele Leute in Deutschland brauchen ein Organ und wie viele kriegen tatsächlich eins?
Ja, Anfang des Jahres, also 2023, waren knapp 8.500 Menschen auf der Warteliste.
Entweder auf eine Nierentransplantation, das ist die größte Gruppe, daneben natürlich noch Lebertransplantation, Herz- und Lungentransplantation, einige Bauchspeicheldrüsentransplantationen.
Das hat uns Axel Ramel von der Deutschen Stiftung Organtransplantation gesagt, als wir damals die Debatte geführt haben. Aber die Relationen sind bis heute so.
Also knapp 8.500 Menschen, hast du gesagt. Und wie viele Leute stehen dem gegenüber, die dann spenden?
Das ist nicht mal ein Zehntel. 788 Organspenderinnen und Organspender waren es bis jetzt in diesem Jahr. Verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2022 gibt es da zwar einen ganz leichten Anstieg, aber insgesamt ist es viel zu wenig gemessen am Bedarf.
Also super wenig und daran scheint sich ja auch nicht wirklich was zu ändern. Ich kann mich an sehr viele Organspendekampagnen erinnern in den letzten Jahren, aber geändert hat das nicht wirklich was, oder?
Nee, im Gegenteil. Also auch der Bedarf wächst ja eher. Also wir hatten damals Jochen Vollmann zu Gast, einen Medizinethiker. Und der hat uns im Interview gesagt, dass es nie genügend Spenderinnen geben wird. Und zwar nicht nur deshalb, weil sich zu wenige dazu bereit erklären, sondern auch wegen des medizinischen Fortschritts, sagt er. Also es ist einfach so, je machbarer Transplantationen werden, desto höher ist auch der Bedarf.
An Organen sozusagen, ne? Ja.
Genau.
Ja, guter Punkt. Also vor rund 60 Jahren gab es ja die erste Transplantation einer menschlichen Niere auf der Welt von einem verstorbenen Spender. Die hat 8 Jahre gehalten und gearbeitet in ihrem neuen Körper. Den Link übrigens auf die Geschichte der Organspende haben wir euch in die Shownotes gepackt. Und vielleicht ist es auch interessant, in dem Zusammenhang nochmal zu sagen, dass Transplantationen zu Routine-OPs wurden, das hat sich ja erst so langsam entwickelt und hat damit überhaupt erst den Bedarf an Organen geschaffen, oder?
Ja, so ist es. Und der Prozess geht ja weiter. Also das, was heute machbar ist, war vor 20, vor 10 Jahren ja noch völlig undenkbar und noch dabei entwickelt zu werden. Also mittlerweile ist die Wissenschaft ja nochmal einen großen Schritt weiter und forscht auch verstärkt an der Verpflanzung von Tierorganen in den Menschen. Eben auch, weil es zu wenig menschliche SpenderInnen gibt.
Mir fällt sofort dieses Schweineherz ein. Das wurde dieses Jahr einem Mann in den USA eingesetzt. Aber der hat das, glaube ich, nicht lange überlebt, ne?
Nee, er ist tatsächlich 6 Wochen nach der Transplantation schon gestorben. Aber zuerst sah es gut aus. Und dann kamen aber nach 5 Wochen die ersten Anzeichen dafür, dass das Herz abgestoßen wird. Und genauso war es, oder ganz ähnlich war es 2022 schon bei einem anderen Fall, auch in den USA. Da hat ein Mann 8 Wochen mit einem Schweineherz gelebt.
Und dann ist es so, dann sagt das Immunsystem, dieses Organ, das ist ein Fremdkörper und dieser Fremdkörper muss raus.
Ja, genau. Also diese Abstoßung der Organe durch das Immunsystem war ja selbst auch schon bei der Übertragung von menschlichen Organen in menschliche Körper ein großes Problem oder die große Herausforderung für Forschende. Das hat auch anfangs nicht wirklich gut geklappt.
Ja, und dass das jetzt bei Tierorganen dann noch verschärft auftritt, dieses Problem, das kann man sich ja leicht vorstellen, ne?
Ja, die Biotechnologin Angelika Schnieke hat uns damals erklärt, dass Organe von Schweinen beispielsweise deshalb auch erstmal angepasst werden müssen. Dazu werden Tierversuche gemacht. Also die Münchner Forscherinnen haben Schweineherzen erstmal in Paviane implantiert.
Ah, okay, also quasi um zu testen, ob das dann funktioniert und zwar ohne Abstoßung.
Genau, ja. Ja, wir hatten damals Bruno Reichert zu Gast, der ist Herzchirurg und auch an der LMU München. Und er hat diese Versuche gemacht.
Und er hat diese Versuche gemacht und dann wurden die Herzen nicht abgestoßen von den Pavianen.
Ja, manche der Affen haben ein halbes Jahr überlebt. Und Reichert malte damals schon, in ein paar Jahren würden sie auch Menschen Schweineherzen implantieren können.
Oha, ja. Das sind dann aber, ja, weiß ich nicht, eigentlich kombinierte Mensch-Tier-Versuche, oder? Also so wie dieses Beispiel aus den USA. Also wenn wir mal den Mann nehmen, der da vor kurzem gestorben ist, der hat ja zu dem Schweineherz vielleicht nur ja gesagt, weil klar war, dass er ohnehin nicht so große Überlebenschancen hat, oder?
Das kann sein. Also er hatte eine Herzinsuffizienz im Endstadium und zumindest sein Chirurg hat gesagt, dass er gerne der Wissenschaft zur Verfügung stehen wollte und damit eben anderen Patienten helfen.
Die dasselbe Problem haben wie er, ne?
Ja. Mhm. Und jetzt untersuchen die, warum genau dieses Herz abgestoßen wurde.
Ja, das war ja gerade erst. Da gibt es ja sicher noch keine Ergebnisse. Du hast gerade gesagt, die Tierorgane müssen angepasst werden. Was bedeutet das denn eigentlich?
Tja, das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Das fragst du am
Na,
besten
toll,
Eckart
Doro.
Wolf.
Wieder nee, super recherchiert.
Aber das Gute ist ja, wir haben gleich einen Experten im Podcast und der weiß das. Der macht ja genau das.
Okay.
Aber ganz kurz, also bei einer Xenotransplantation, so heißt das, wenn ein Organ von einem Tier in einen menschlichen Organismus übertragen wird, da werden die Gene des Spendertiers mithilfe von Genchirurgie, also mit der Genschere, verändert.
Ah, okay. Die Genschere, die haben wir ja schon mal erklärt, wie das funktioniert. Am Beispiel von Pflanzen, ne, in der zweiten Folge.
Aha, genau, das Prinzip ist das gleiche. Mit der Schere kann man einzelne DNA-Sequenzen sehr präzise ausschneiden, entfernen oder mit anderen Genen austauschen. Ebenso so, dass das Schweineherz in dem Fall dann letztlich genau die Eigenschaften hat, die machen, dass das vom menschlichen Körper nicht sofort abgestoßen wird. Das ist das, woran die Forschenden arbeiten.
Ja, okay, also sachlich verstehe ich das, aber ehrlich gesagt wird mir langsam so ein bisschen komisch bei der Vorstellung, dass Schweine dazu gezüchtet, gehalten und dann auch noch genmanipuliert werden, nur um mir ein Organ zu spenden. Das war auch Thema in der Umfrage, also bei den Leuten, die ich dazu gefragt habe. Anke zum Beispiel, die hatte da aber eine sehr pragmatische Sicht drauf.
Mein erster Gedanke war das arme Schwein. Also ich bin ja keine Vegetarierin, insofern wäre das ziemlich heuchlerisch, jetzt zu sagen, ich möchte das Leben eines Schweins nicht gegen meines eintauschen. Wir neigen nun mal einfach dazu, unser Leben als wichtiger einzuschätzen als das von beispielsweise einem Schwein. Und das ist ja nichts Neues.
Und auch nichts Neues ist, aus Tierherzen werden ja jetzt schon Herzklappen hergestellt und Menschen eingesetzt. Das hat Susan erwähnt. Die hat bei der Arbeit nämlich damit zu tun. Sie ist Krankenschwester auf einer Kinderintensivstation.
Weil wir auch schon Kinder hatten, die davon profitiert haben und die auch schon diverse Klappen eingesetzt bekommen haben, die von einem Tier kamen. Und das ist so für mich ja natürlich.
Ja, und Till, mit dem habe ich auch gesprochen, der ist 13 und der hatte bei der Vorstellung so ein paar Probleme.
Weil das ist dann halt so komisch, du fühlst dich dann irgendwie ganz anders, vermute ich mal. Du musst dir immer vorstellen, ich habe so ein Tierherz in mir drin, was mich am Leben hält. Und damit würde ich halt einfach nicht klarkommen.
Ja, wie sich das nun anfühlt, das wissen wir auch von den zwei US-Amerikanern nicht, die mit den Schweineherzen gestorben sind.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein etwas unterbelichtetes Thema noch und das sollte man vielleicht noch mehr diskutieren. Aber mich würde jetzt doch als erstes interessieren, wie das genau funktionieren soll, diese Transplantation von Schweineherzen in menschliche Organismen. Und dazu haben wir uns mit einem Talkgast verabredet, auch für diese Folge natürlich. Und er ist Veterinärmediziner und arbeitet mit den Schweinen, die ihre Herzen spenden sollen.
Genau, er macht die Schweine im Grunde menschenkompatibel.
Eckart Wolf heißt er und er arbeitet an der LMU in München.
Was so der Ort in Deutschland ist für Forschung an Xenotransplantationen.
Und eigentlich waren wir sogar bei den Spenderschweinen miteinander verabredet, also im Stall. Aber die Bahn streikt und deshalb sprechen wir via Leitung. Tag, Herr Wolf.
Ja, guten Tag.
Wir hätten uns ja eigentlich im Schweinestall in Oberschleißheim bei München getroffen heute. Da hat uns jetzt die Bahn den Strich durch die Rechnung gemacht. Aber können Sie uns mal so einen kleinen Eindruck geben, wie die Tiere da gehalten werden, wie auch Ihre Arbeit so als forschender Veterinär aussieht?
Es ist eigentlich ein ganz normaler Schweinestall. Er unterscheidet sich eigentlich nicht groß von einem ganz konventionellen Schweinestall. Der einzige Unterschied ist, dass wir eben ein Schleusensystem haben. Wenn man da hinein möchte, muss man sich komplett umziehen, duschen, besondere Kleidung anlegen, um sicherzustellen, dass eben keinerlei Krankheitserreger in den Schweinestall eingetragen werden können. Im Inneren gibt es einen Forschungsbereich mit einem OP. Wir haben auch eine eigene kleine Pathologie, Einrichtungen, mit denen wir zum Beispiel Stoffwechseluntersuchungen durchführen können. Und es gibt einen großen Zuchtbereich, in dem es eben Stallungen gibt für die ganz kleinen Ferkel bis hin zu großen Ebern, die durchaus über 300 Kilogramm schwer werden können.
Die Tiere können aber nicht raus, ne? Schätze ich jetzt mal, bei den Sicherheitsvorkehrungen, die Sie da jetzt eben beschrieben haben.
Das ist das Einzige, was wir ihnen nicht anbieten können, Freigang in die Natur sozusagen. Das würde das Hygienekonzept ad absurdum führen. Aber die Tiere haben relativ große Buchten, sie haben Spielzeug mit dem und sie werden, wenn das möglich ist, auch in Gruppen gehalten.
Ja, das Tierwohl ist ja so eine Frage, die ganz viele Menschen haben. Darum ging es auch bei unserer Umfrage. Also wie geht's eigentlich den Tieren? Und dann wurde auch so ein kleiner Witz gemacht, wenn sich das einbürgert mit den Xenotransplantationen, dann gibt es vielleicht auch irgendwann Schweineherzen organic, also vom glücklichen Schwein.
Sie machen jedenfalls einen sehr fröhlichen Eindruck. Es ist schade, dass Sie das heute nicht selber sehen konnten, aber Sie wären sicher begeistert gewesen. Die Tiere sind gesund, sie haben Kontakt zu Artgenossen und sie haben deutlich mehr Platz als in der Schweinehaltung für die Fleischproduktion.
Und sie sind genmanipuliert.
Genau, die Tiere müssen genmanipuliert werden. Wenn sie als Organspender dienen sollen, denn ganz normale Schweineorgane würden vom menschlichen Immunsystem sofort abgestoßen. Das hat damit zu tun, dass Schweine relativ wenig verwandt sind mit uns. Der letzte gemeinsame Vorfahre von Mensch und Schwein hat vor ungefähr 80 Millionen Jahren gelebt. Und deswegen gibt es wichtige molekulare Unterschiede. Einer der Unterschiede ist, dass Schweine auf ihren Zelloberflächen bestimmte Zuckerstrukturen haben, gegen die wir Menschen präformierte natürliche Antikörper haben. Ganz vereinfacht gesagt, ist es fast so, als wären wir gegen Schweine geimpft. Was können wir dagegen tun? Wir können einerseits diese störenden Zuckerreste auf den Zelloberflächen der Schweine eliminieren, indem wir die Gene ausschalten, die für deren Synthese verantwortlich sind.
Und das machen Sie mit Hilfe der Genschere?
Genau, das machen wir mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas. Und zwar nicht im Schwein direkt, sondern wir führen alle diese genetischen Modifikationen zunächst in Zellkulturen durch, ohne jeden Tierversuch. Und erst wenn wir in der Zellkultur getestet haben, dass diese Modifikationen genauso gelungen sind, wie wir sie geplant haben, nutzen wir das Klonen nach der Dolly-Methode, den somatischen Kerntransfer, um aus diesen gezielt genetisch modifizierten Zellen dann die entsprechenden Schweine zu generieren. Und diese Schweine werden dann nicht direkt für Transplantationsexperimente verwendet, sondern sie dienen als Gründertiere für den Aufbau einer Zuchtkolonie und erst die gezüchteten Tiere dienen dann als Organspender.
Warum sind denn eigentlich gerade Schweine so geeignet, Menschen ihre Herzen zu spenden?
Nun, was die Abstoßungsreaktionen anbelangt, wären natürlich nicht humane Primaten die wesentlich geeigneteren Spender. Aber da gibt es viele Probleme, zum Beispiel wären die Organe von Pavianen ja für einen erwachsenen Menschen viel zu klein. Zudem bestünde ein sehr hohes Risiko der Krankheitsübertragung, weil die betreffenden Krankheitserreger ja auf Primaten adaptiert sind. Und außerdem gäbe es große ethische Bedenken, in größerem Umfang eben nicht-humane Primaten als Organspender zu verwenden.
Ja, aber Schweine sind doch genauso Lebewesen wie Paviane, oder?
Schweine sind genauso Lebewesen, aber sie haben den wichtigen Vorteil, dass wir sie genetisch modifizieren können. Und damit kann man eben die Abstoßung vermeiden, zumindest die wichtigsten Abstoßungsmechanismen. Ihre Organe passen auch von der Größe zum Menschen und man kann sie sehr gut züchten und sie wachsen in relativ kurzer Zeit zu einer Größe heran, dass sie tatsächlich als Organspender für den Menschen geeignet sind.
Ja, okay, aber dass die Herzen so gut passen, das wischt ja jetzt die ethischen Bedenken nicht weg.
Nun, was die ethischen Bedenken anbelangt, muss man hier ganz klar abwägen, was ist die Belastung für das Tier und was ist der mögliche Nutzen für den Menschen. Die Tiere werden unter sehr guten Bedingungen gehalten, haben mehr Platz als landwirtschaftlich genutzte Tiere und am Ende, wenn ein Tier tatsächlich als Organspender ausgewählt wird, wird das Tier in Narkose, in tiefe Narkose gelegt, aus der es nicht mehr aufwacht. Das heißt, die Belastung ist vergleichsweise gering. Auf der anderen Seite ist der Nutzen für den Menschen möglicherweise enorm, nämlich die Lebensrettung.
Also da müssen Sie mir noch mal helfen. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Warum sind die ethischen Bedenken bei Schweinen nicht so groß wie zum Beispiel bei Pavianen?
Ich glaube, in der Gesellschaft ist es tatsächlich so, dass Schweine sozusagen von ihrem ethischen Wert nicht so hoch eingeschätzt werden wie nicht-humane Primaten. Das zeigt sich allein an der Tatsache, dass wir im Jahr ja in Deutschland fast 50 Millionen Schweine schlachten. Für die Xenotransplantation würde man wenige 100 bis 1000 Spender benötigen. Aus der Perspektive eines Ethikers gibt es da natürlich keinen Unterschied. Aber auch die Gesetzgebung macht Unterschiede. Es gibt eine EU-Richtlinie, die ganz klar sagt, dass Versuche an nicht-humanen Primaten so weit wie möglich vermieden werden sollen.
In den USA, da wurden ja schon 2 Schweineherzen in menschliche Organismen implantiert. Sie planen das in München auch. Was fehlt denn dazu noch?
Nun, wir sind gerade dabei, sozusagen die finalen Spenderschweine zu generieren. Wir haben im Gegensatz zu den früher genutzten Schweinen uns eine ganz besondere Schweinerasse besorgt, die sogenannten Auckland Island Pigs. Das sind eigentlich Schweine, die ursprünglich aus England kommen, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts von Seefahrern auf den Auckland Islands ausgesetzt worden sind, mehr oder weniger als lebender Proviant für Schiffbrüchige. Und wir haben uns eben Zellen von diesen Tieren besorgt und haben über das Klonen, über den somatischen Kerntransfer, dann eine Kolonie in unserer Anlage etabliert. Und die dient nun als Grundlage für die genetischen Modifikationen, die wir benötigen, um eben auch Herzen von diesen Tieren verwenden zu können.
Das heißt, Sie sind an der LMU tatsächlich so weit, dass Sie innerhalb der nächsten paar Jahre diese Versuche dann mit Menschen durchführen könnten?
Also ich führe die natürlich nicht durch, weil ich nur der Schweineproduzent bin sozusagen. Aber es ist richtig, wir haben mittlerweile die Gründergeneration der Schweine, werden im nächsten Jahr dann Tiere zur Verfügung haben, die im Pavian getestet werden können. Wir gehen davon aus, dass in der Größenordnung ja, einige wenige Transplantationen im Pavian noch nötig sein werden. Und mit dieser Datenbasis wird man dann in der Lage sein, tatsächlich eine klinische Pilotstudie an einigen wenigen Patienten zu beantragen.
Wann wäre das denn soweit?
Also wir gehen davon aus, dass die präklinischen Untersuchungen beginnend im nächsten Jahr durchgeführt werden, eigentlich im übernächsten Jahr abgeschlossen sein sollten und ab 2026 sollte eigentlich der Datensatz komplett sein, der benötigt wird, um eine klinische Pilotstudie zu beantragen.
Gibt es dafür eigentlich Regeln? Also wie erfolgreich zum Beispiel Xenotransplantationen von Schweineherzen in Paviane gewesen sein müssen, bis man dann anfangen kann, eine klinische Studie mit Menschen durchzuführen?
Da gab es bereits im Jahr 2000 eine Richtlinie von der Internationalen Gesellschaft für Herz- und Lungentransplantation. Damals ging man davon aus, dass wenn in 10 nacheinander durchgeführten Xenotransplantationen in den Pavian ein Überleben von 3 Monaten in 60% der Fälle festgestellt wird, eigentlich ein Wert erreicht ist, der eine klinische Studie rechtfertigen würde. Inzwischen gab es natürlich große Weiterentwicklungen, vor allem im Bereich der genetischen Modifikation der Spendertiere, sodass heute relativ problemlos Überlebenszeiten von 6 oder mehr Monaten erreicht werden können. Wir gehen eigentlich davon aus, wenn konsistent Überlebenszeiten von 3 bis 6 Monaten in einzelnen Fällen vielleicht mehr erreicht werden, dass man dann auch in den Menschen gehen könnte. Warum? Es ist nicht sinnvoll, eine sehr viel längere Überlebenszeit im Pavian zu fordern, weil natürlich Paviane viel kleiner sind als Menschen und deswegen die Organe von Schweinen zu groß werden würden nach einer gewissen Zeit. Und weil es auch sehr schwierig ist, diese Paviane zu managen. Sie können einem Pavian ja nicht sagen, wann er sein Immunsuppressivum nehmen soll. Insofern wäre das eigentlich schon eine Effizienz, die akzeptabel wäre als Kriterium, tatsächlich eine klinische Studie zu beginnen.
Die Immunsuppressiva, die sind also weiterhin notwendig. Also die müssen Menschen dann auch nehmen, wenn sie ein Schweineherz transplantiert bekommen haben. Das ist dann durch die genetischen Veränderungen am Schwein, die die Abstoßung verhindern sollen, jetzt nicht erledigt.
Es ist nicht komplett erledigt. Wir zielen darauf ab, letztlich über die genetische Modifikation die wichtigsten, die schwerwiegendsten Abstoßungsreaktionen zu überwinden. Das gelingt auch. Nichtsdestoweniger braucht es eine Immunsuppression. Und ein sehr effizientes Protokoll dafür hat Herr Mohiuddin entwickelt. Das war der Wissenschaftler in den USA, der auch verantwortlich war für die erste Transplantation in einem Menschen, in den Herrn Bennett. Und er hat ein Protokoll entwickelt, das vor allem auf einer Co-Stimulationsblockade basiert, das eben die Aktivierung von T-Zellen, von Immunzellen verhindert.
In unserer Umfrage haben manche Menschen gesagt, so die Vorstellung, die ist wirklich einigermaßen eigenartig, so ein Schweineherz in sich zu haben. Das geht mir ehrlich gesagt auch so. Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich absolut nachvollziehen aus der Perspektive eines gesunden Menschen. Wenn Sie allerdings chronisch herzkrank sind, dann sieht es völlig anders aus. Die Patienten wären wirklich sehr froh, wenn sie diese Option hätten.
Das heißt, Sie kennen sicher Betroffene.
Wir hatten Kontakt natürlich mit Patienten. Wir hatten im Rahmen unseres DFG-Sonderforschungsbereichs auch in München eine sogenannte Bürgerkonferenz organisiert, in der es genau um diese Frage ging, würde man das akzeptieren oder würde man es nicht akzeptieren? Und es hat sich gezeigt, die Entscheidung hängt eigentlich von 2 Faktoren im Wesentlichen ab. Einmal, wie genau weiß man Bescheid über die Thematik? Unter anderem, wie geht es den Spenderschweinen? Und der 2. Punkt ist, ist man betroffen von der Problematik oder nicht?
Also es gibt einen Sonderforschungsbereich an der LMU, der sich damit beschäftigt, ja sozusagen die Massen zu überzeugen, dass Xenotransplantation eine gute Idee ist.
Ja, das ist genau der Punkt eines Projekts, das sich eben mit ethischen und gesellschaftlichen, auch juristischen Aspekten beschäftigt. Letztlich wäre es ja keine Massenanwendung jetzt im Vergleich zu anderen Krankheiten. Es wären in der Größenordnung von einigen tausend Organen, die möglicherweise transplantiert werden könnten.
Ja, es wäre keine Massenanwendung, aber die Massen würde das ja sicher, glaube ich, sehr stark interessieren, was da passiert.
Genau, darum versuchen wir auch so offen wie möglich zu sein und eben zu informieren, in welchem Stadium sich das gerade befindet.
Durch Covid sind wir ja sehr viel sensibler geworden, was so die Nähe zu Tieren angeht. Also da ging es natürlich vor allem um wilde Tiere. Diese hier, von denen wir sprechen, sind nun ungefähr das Gegenteil von wild. Trotzdem, das Stichwort Zoonosen, das macht ja vielen Leuten auch Angst. Und ein tierisches Herz in sich zu tragen, ist sozusagen die maximale Nähe zum Tier, die man sich vorstellen kann. Aber diese Gefahr von neuen Zoonosen, die können Sie komplett ausschalten?
Wir können sie weitestgehend ausschalten. Also wir können das Risiko minimieren, indem wir die Tiere unter ganz besonderen Bedingungen halten, sogenannten designiert pathogenfreien Bedingungen. Das bedeutet, die Tiere sind frei von allen bekannten Krankheitserregern, die den Menschen infizieren können. Wir haben zudem den großen Vorteil, dass wir jedes Spenderschwein ja von Geburt an kennen. Das ist ja bei menschlichen Organspendern nicht der Fall. Da können Sie eigentlich in der Zeit, die zur Verfügung steht, nur auf die wichtigsten Krankheitserreger screenen. Und wir haben sogar die Möglichkeit, über Hochdurchsatzsequenzierung nach Viren zu suchen in den Schweinen, die man noch gar nicht kennt. Insofern ist eigentlich das Infektionsrisiko bei der Xenotransplantation niedriger als bei der Allotransplantation.
Aber nicht komplett ausgeschlossen.
Komplett ausschließen kann man das nie, aber man kann das Risiko sehr weit minimieren. Und natürlich ist es so, dass die ersten herztransplantierten Patienten auch sich sehr intensiv screenen lassen müssten, auch ihre Umgebung beispielsweise, um sicherzustellen, dass es nicht zum Ausbruch einer Infektion kommt.
Also es gibt zu wenige Menschen, die ihre Organe spenden wollen, zu wenige Organe für den großen Bedarf, der herrscht. Kann Xenotransplantation diese Lücke vielleicht tatsächlich irgendwann schließen?
Das hoffen wir. Xenotransplantation ist ein Ansatz, der eben versucht, Patienten, die kein menschliches Organ bekommen, eben ein Organ zur Verfügung zu stellen. Letztlich soll natürlich die Xenotransplantation nicht die menschliche Organtransplantation ersetzen. Wir müssen weiterhin darauf abzielen, die Spendebereitschaft zu erhöhen. Aber Xenotransplantation kann tatsächlich diese wichtige Lücke schließen für Patienten, für die kein menschliches Organ zur Verfügung steht.
Mal ganz hypothetisch gefragt, wenn Sie sich in die Lage versetzen, also eines Menschen, der eine Herzinsuffizienz hat, der daran leidet und dann gefragt wird, wollen Sie die klinische Studie mit Schweineherzen mitmachen? Würden Sie da Ja sagen?
Also mir fällt es im Moment sehr schwer, mich in die Lage eines herzinsuffizienten Patienten zu versetzen, weil ich Gott sei Dank keine Herzinsuffizienz habe. Ich glaube, das muss man sozusagen im individuellen Fall entscheiden. Man muss genau informiert sein über die Chancen und Risiken und zudem selber seinen eigenen Gesundheitszustand, sein eigenes Gefühl so beurteilen können, dass man diesen Schritt eben geht oder nicht.
Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich ja abstrakt bleiben, solange man nicht selber betroffen ist. Ich bedanke mich, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit. Und bin dann mal gespannt, wie es weitergeht mit der Xenotransplantation. Danke für das Gespräch, Herr Wolf.
Vielen Dank, sehr gern.
Das war Nummer 6 und damit die letzte Folge von Die Debatte, der Podcast. Zum Ende haben wir nochmal ein Thema aufgemacht, das schon in unserer kleinen Umfrage ganz große Fragen berührt hat. Für viele Menschen bedeutet eine Organspende Leben. Und wenn das Organ von einem Schwein kommt und das funktioniert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich Xenotransplantationen einbürgern. Ich verstehe auch das Argument von Eckhard Wolf, dass wir für Schnitzel und Wurst in Deutschland fast 50 Millionen Schweine schlachten und die paar hundert Schweine, die Organe spenden könnten, dagegen ziemlich bedeutungslos wirken auf den ersten Blick. Trotzdem bleibt da so ein Unbehagen, genmanipulierte Schweine als eine Art Ersatzteillage auf Abruf zu halten. Auch wenn die glücklich sind, wie Eckhard Wolf sagt, und der ist ja Veterinär und deshalb, vermute ich, ein Tierfreund. Diese Debatte, die geht in meinem Kopf sicher noch weiter und in euren Köpfen ja vielleicht auch. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. Die Debatte.
Die Debatte. Der Podcast.
Der Podcast. Die Debatte ist ein gemeinsames Projekt von WID, Wissenschaft im Dialog und Uni Braunschweig. Im Studio Dorothee Mehnhardt, Grit Eggerichs und Gäste. Recherche Mirja Klein und Dorothee Mehnhardt. Produktion Grit Eggerichs. Danke an die Volkswagen Stiftung, die uns fördert.